Ich möchte es kurz gliedern in Klinikdiagnosen. Schon mehrfach erwähnt, gibt es eine neue Klassifikation, die demnächst auch nach Europa kommen wird. Epidemiologie, Ätiologie, Therapie, Leitlinien. Zuerst zur Klinik und zu den Diagnosen. Nur, damit wir es nicht vergessen, es sind die Essstörungen ein großes Feld. Sie sind sehr breit und sie haben verschiedenste Diagnosen, die Sie kennen, also die Magersucht, Anorexia nervosa, die Bulimia nervosa in der Mitte und auf der rechten Seite der Rest. Der Rest ist etwa bei Kindern und Jugendlichen 60% der Patienten. Die Anorexia nervosa, die erste, die grüne Seite hier, ist in zwei Subtypen vorhanden, also das sind die Patienten, die halt sehr wenig essen und dann sehr viel Sport machen, aber keine Erbrechen oder keine Abführmittel verwenden. Hingegen der zweite Subtyp tut das schon. Das ist unsere Hauptproblematik, dass diese Patienten sind, die mit der schlechtesten Prognose und die am gefährlichsten unterwegs sind, weil sie körperlich und seelisch schwer krank sind. Die Bulimia nervosa in der Mitte hat auch zwei Subtypen, diejenigen, die erbrechen und massive Abführmittel verwenden und die das eben nicht tun. Bulimie-Patienten sind üblicherweise normalgewichtig, wird immer wieder verwechselt, also die Anorexie ist immer untergewichtig, die Bulimie ist immer normalgewichtig. Wenn jemand, der erbricht und Heißhungeranfälle hat, auch noch mager ist, dann ist es eben dieser Subtyp der Binge-Purging-Anorexie. Und die rechte Seite, die unspezifischen Essstörungen, da ist vor allem die eine herauszuheben, nämlich die Binge-Eating-Störung, die bei Jugendlichen so ab dem 16. Lebensjahr schon mal vorkommt, aber nicht extrem häufig ist. Eine Störung mit Heißhungeranfällen, die zu massivem Übergewicht führen. Man wird es hier nicht sehen, Sie brauchen auch die Zahlen nicht sehen, aber es gibt hier also ganz viele 70er, 80er, 90er, dieser erste Block, das sind die Symptome, die bei Essstörungen vorkommen. Das eine ist die Körperschemastörung, also es gibt faktisch keine Essstörungen, die keine Körperschemastörung haben, also das Gefühl, zu dick zu sein, obwohl man eigentlich dünn ist, oder extrem dick zu sein, obwohl er ganz normal gewichtig ist. Die permanente Beschäftigung mit dem Gewicht und der eigenen Figur und natürlich die Reduktion von Nahrungszufuhr auf ganz wenige 100 Kalorien bei der Magersucht und dann Selektivität des Essens, also die Einschränkung der Nahrungsvielfalt, ganz häufig nur 5, 6 verschiedene Nahrungsmittel, die aufgenommen werden. Essattacken, typisch für die bulimischen Essstörungen, Wiederkäuen und Ausspucken von schon fast Geschlucktem, auch das zwei sehr typische Symptome der Bulimie. Auch ein Punkt, den ich immer erwähne, ist, Übergewicht ist keine Essstörung. Das wird sehr häufig auch noch verwechselt. Übergewicht ist nur dann eine Essstörung, wenn sie mit Heißhungeranfällen auftritt und das ist dann eben die sogenannte Binge-Eating-Störung oder BED. Warum? Weil Essstörungen sind psychiatrische Erkrankungen und keine Ernährungsstörungen und Adipositas ist natürlich keine psychiatrische Erkrankung. Allein deswegen ist die Adipositas keine Essstörung. Das DSM-5 hat eine ganze Reihe an kleinen Veränderungen, nichts Großes, ich habe sie einfach hier aufgelistet, wie sie sind. Also die Anorexie gibt es natürlich dann weiterhin, die Bulimie gibt es und die Binge-Eating-Störung. Kleine Änderungen, das Amenorrhoe-Kriterium fällt weg für die das genau wissen möchten. Oder die Bulimie hat ein geringeres Frequenzspektrum, das notwendig ist. Aber dann kommen die ganzen Störungen dazu, die eigentlich früher im Kapitel der Fütterstörungen waren. Das ist die Pika, das Essen nicht essbarer Substanzen wie Mauerresten oder Holz und so Dinge. Ruminationsstörung, das Wiederkäuen des schon Gegessenen oder eben diese restriktive Nahrungsaufnahmestörung, die es bei kleineren Kindern gibt. Und dann hebe ich nur eines kurz hervor, das ist das sogenannte Night-Eating-Syndrom, das ist auch recht spannend, da essen Menschen etwa 80-90% des, was sie untertags, also was sie überhaupt in 24 Stunden zu sich nehmen, in der Nacht und untertags faktisch nichts. Es gibt immer wieder Anfragen von Patienten, die da Hilfe suchen, dafür gibt es wenig, die sich dort in dem Bereich leider auskennen. Auch schon etwas, was mehrfach schon angeklungen ist in unseren Vorträgen zuerst, die Komorbiditäten sind bei allen psychischen Störungen im Jugendalter sehr häufig und hier sieht man auch wiederum, auch nicht die Zahlen, aber es sind auch wieder hier 80er, 90er, 70er, also ganz hohe Prozentzahlen zu sehen. Das sind vor allem depressive Störungen, Angststörungen, Schlafstörungen, aber auch Zwangsstörungen und etwas weniger die Krankheiten des Suchtspektrums, die sind bei der Bulimie dann etwas gehäufter, nicht so sehr bei der Magersucht. Also die Message davon ist, dass eben beides häufig miteinander vergesellschaftet ist, dass Essstörungen mit anderen Störungen gemeinsam vorkommen. Zu den Zahlen. Epidemiologie. Es gibt relativ viele Zahlen weltweit, aber es gibt ganz wenige Zahlen im deutschen Sprachraum. Das hier ist die große KICS-Studie 2006. Über 8000 Kinder wurden da untersucht. Und das sieht man eh ganz schön. Also 8000 Mädchen, 8000 Burschen. Und die wurden, was die Essstörungen betrifft, befragt in Richtung, ob sie denn, also diese fünf Fragen, der sogenannte SCoV-Fragebogen, das sind eigentlich Symptome von Essstörungen, die hier abgefragt werden. Nicht also, ob man sich übergibt oder ob man eben sehr viel Gewicht verloren hat. Und wenn man das dann anschaut, die Zahlen, dann ist etwa bei 22% haben zwei dieser Kriterien zu zwei dieser Fragen Ja gesagt. Das sind also verdächtig auf das Vorliegen einer Essstörung. Der Nachteil der KICS-Studie ist, dass die dann mit den 8000, zweimal 8000 aufgehört haben und keine Interviewstudie nachgezogen haben. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht, das sind nur Verdachtsfälle, aber keine Diagnosen. Was auch hier zu sehen ist, dass das bei Mädchen häufiger ist und bei Burschen seltener, allerdings auch bei Mädchen leicht ansteigend, bei Burschen eher degressiv im Verlauf zwischen 11 und 17. Wir haben daher in Österreich derzeit eine Studie, die wir begonnen haben und mittendrin sind, die MHET-Studie, Mental Health in Austrian Teenagers, wo die gesamte Kinder- und Jugendpsychiatrie die wichtigsten Störungen eben erfasst werden, zuerst eben zweistufig und repräsentativ, einerseits eben mit einem Fragebogen, das wurde gemacht und auch das COF wurde hier wieder verwendet für die Essstörungen und siehe da, wir finden also in einer kleinen Pilotstudie, das hat mit 400 einmal begonnen an 20 Schulklassen, ebenfalls eine Prävalenz von 20,8 mit derselben Methode wie die KICS-Studie. Das heißt, wir wissen jetzt erstmals, dass die deutschen und die österreichischen Zahlen durchaus ähnlich sind und vergleichbar sind. Der nächste Schritt, und der ist derzeit voll im Laufen, ist eben die Interviewphase, wo diese Patienten dann, die fast 4000 Patienten interviewt werden. Und da wird man dann genau sehen, welche Störungen wirklich vorliegen. Auch interessant, was die Epidemiologie, die Behandlungsepidemiologie betrifft, sind diese Zahlen aus der Wiener Frauengesundheit. Die stationären Aufnahmen von Essstörungen haben dramatisch zugenommen, nämlich in Wien um 620% seit 1989 bis 2010. Gründe gibt es dafür bestimmt viele, vielleicht auch mehr Ressourcen, vielleicht mehr Umschichtungen. Wir sind uns nicht darüber sicher, was das bedeutet. Jedenfalls ganz, ganz viele Patienten werden stationär behandelt. Ein paar Worte zur Ätiologie. Die Störungen sind, wie auch die anderen schon heute behandelten Störungen, multimodal bedingt, also multifaktoriell, dankeschön, bedingt, also im Rahmen eines biopsychosozialen Krankheitsmodells zu verstehen. Und da gibt es im Bereich der Biologie eine ganze Menge, natürlich wiederum hier leider das weibliche Geschlecht zu 90% vertreten, zu den Störungen, die bei Männern häufiger sind, da waren wir schon und kommen wir noch. Eine genetische Prädisposition liegt vor, die ist ganz, ganz mächtig, sie hat nämlich mindestens 57% der Varianz bei der Anorexie und doch auch bei der Bulimie ein ganz erklecklicher Anteil ist genetisch verursacht. Eine Dysregulation von Neurotransmittersystemen wird derzeit sehr intensiv beforscht, nämlich genau solche Systeme, die für Nahrungsaufnahme, Appetit und Essverhalten regulieren. Dann gibt es eine Menge an Wissen über neuropsychologische Defizite, die hier relevant sind im Vorfeld, über Persönlichkeit, perfektionistische Persönlichkeiten, schwach ausgeprägte Selbstwertentwicklung, Affektregulationsprobleme, Selbstregulationsprobleme, natürlich Konflikte im innerpsychischen Bereich und psychosozial familiäre Probleme, Konflikte und auch Missbrauchssituationen. Das ist immer im Einzelfall dann in unterschiedlicher Gewichtung natürlich auf ein Leben eintreffend und so entstehen dann diese Störungen. Wir haben für die Genetik an einer derzeit weltweit größten Studie mitgearbeiten dürfen, die eine sogenannte Whole Genome Association Studie für Anorexie ist. die publiziert wurde 2014. Das sind, wie Sie sehen, 3000 Patienten mit 15.000 Kontrollen verglichen worden und eine Replikationsstudie mit noch einmal 5.500 Patienten und noch einmal 21.000 Kontrollen. Und es findet sich keine genomweite Assoziation. Das ist nicht, weil die Hypothese wahrscheinlich falsch sein wird, sondern weil die Power zu gering ist. Für diese Methoden brauchen Sie Stichproben um die 10.000 Probanden und ungefähr das 3- bis 4-fache an Kontrollen. Das heißt, trotz dieser riesigen Zahlen sind die Daten noch immer nicht so, wie wir glauben, dass sie sein werden. Dann habe ich hier ein spannendes Thema mir vorgenommen, nämlich die Frage, wie denn die Gene und die Umwelt miteinander zusammenhängen. Und da gibt es bei anderen Störungen ganz viel Forschung, vor allem Depression und Angststörungen. Avshalom Kaspi ist ein Name, der damit verbunden ist seit ungefähr 10 Jahren. Und wir haben das versucht, an magersüchtigen Patientinnen und ihren gesunden Schwestern zu replizieren. Und das ist uns auch gelungen, gleich vorweg. Das ist also wiederum der sogenannte Serotonintransporter-Promotor. Das ist ein spezielles Areal des Serotonintransporter-Gens. Das ist sehr häufig bei verschiedenen Störungen untersucht worden und positiv untersucht worden. Und eine ganze Reihe an relevanten Umweltfaktoren. Und da kommen wir zu ganz ähnlichen Befunden, wie das auch bei den Depressionen gefunden wurde, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt, zum Beispiel Lebensereignisse, die unabhängig von der Genetik auf ein Leben einwirken und das Risiko, eine Störung zu entwickeln, in dem Fall Anorexia nervosa, erhöhen. Und dann gibt es eben welche, die sind eben interaktiv unterwegs und das sind in diesem Fall hier problematisches Erziehungsverhalten. Das problematische Erziehungsverhalten wirkt nicht per se als Risikofaktor, sondern es wirkt nur dann, wenn die Patienten einen SS-Genotyp des Serotonintransporter-Gens mit sich führen. Das ist sehr spannend, weil dann sieht man doch, dass das nicht alles so einfach ist und dass so einfache Erklärungsmodelle wie die Mutter ist schuld, in den 60er Jahren waren da immer die Mütter schuld, die sind sowieso an vielen Dingen schuld, nicht? Sicher nicht der Fall sein kann, weil das einfach so nicht funktioniert, das ist alles viel komplexer und hier ist ein Versuch, uns ein bisschen anzunähern an die Komplexität der Entstehungsbedingungen. Therapie wird Sie wahrscheinlich am meisten interessieren. Wir haben Behandlungsmöglichkeiten in Österreich, die grottenselten sind, wenn man dieses Wort, das ist ein Neologismus, glaube ich, grottenselten. Sie sind nicht schlecht, sie sind schon gut, aber sie sind einfach viel zu wenig. Es gibt viel zu wenig Spezialambulanzen, es gibt keine einzige Essstörungsklinik in Österreich, das ist ein Skandal. Deutschland hat 30 oder so mindestens, Österreich keine. Ja, wird an der Zeit, dass das passiert. Und es ist auch sehr heterogen, also Kärnten und Steiermark ist sehr gut versorgt, Wien auch, aber der Rest ist eher dünn besiedelt, was die Institutionen betrifft. Was tut man nun bei Magersuchtpatienten? Man berät sie, man händigt ihnen Selbsthilfeliteratur aus. Dieses Buch hier ist eines meiner Lieblingsbücher, nicht nur, weil ich es übersetzt habe ins Deutsche, sondern weil es wirklich gut ist. Das kann man den Eltern und den Betroffenen geben und die freuen sich, dass sie dann besser verstehen, was da eigentlich zu tun ist und worum es eigentlich geht. Autobiografien sind zu empfehlen. Ambulant ist multidisziplinär zu arbeiten, fachärztlich, psychotherapeutisch, diätologisch, körpertherapeutisch etc. Es gibt 3 Studien, die im letzten Jahr erschienen sind, die ich kurz, Ihnen kurz zeigen möchte. Das sind alle sehr hochrangig publiziert, 2 im Lancet, eine in den Archives of General Psychiatry. Das eine ist eine Studie aus Deutschland, die haben nach den stationären Aufenthalten tagesklinische Therapien untersucht und sie haben gefunden, dass die nicht den stationären unterlegen sind. Das klingt banal, aber das ist eine sehr, sehr aufwendige Studie mit sehr, sehr großen Fallzahlen und das sagt uns auch wieder, dass tagesklinische Strukturen eigentlich vermehrt auch in Österreich endlich einmal gegründet werden sollten. Es gibt auch hier viel zu wenige für den Fachbereich. Verhaltenstherapie und fokale psychodynamische Therapie sind gleichwertig bezüglich des Body Mass Index Zuwachs gefunden worden von Zipfel und anderen. Auch das eher ein Befund, der uns etwas erstaunt, weil die Verhaltenstherapie üblicherweise wirksamer zu sein scheint, beziehungsweise die besseren Nachweise erbracht hat. In dem Fall muss man sagen, die Studie ist sehr gut und zeigt, dass das gleichwertig ist. Und die 3. soeben erschienene Studie von Agres, der zeigen konnte, dass systemische Familientherapie gegen die Standardtherapie in der Familienarbeit, nämlich die sogenannte Maudsley Model, das in Stanford von Locke vor allem auf der ganzen Welt präferiert wird, und das die besten Nachweise hat für Jugendliche, dass das ebenfalls gleich wirksam ist wie die systemische Familientherapie. Ein paar Details noch. Also diese tagesklinische Studie hat 160 Patienten untersucht und hat sie 12 Monate nachuntersucht. Und wie gesagt, man findet kaum einen Unterschied zwischen tagesklinisch und stationär. Die zweite eben von Zipfel, man findet einen sehr schönen Body-Mass-Index-Zuwachs in allen drei Armen. Also da ist noch eine Kontrollgruppe dabei, eine Standardtherapie-Kontrollgruppe. Aber vielleicht, dass die Verhaltenstherapie etwas schneller die Psychopathologie reduzieren kann. Und die dritte von Agress, die eben vergleicht diese beiden familientherapeutischen Strategien, und sie zeigt, dass die familientherapeutische im Sinn der systemischen bei den zwangshaften Persönlichkeitskomorbiditäten etwas günstiger ist und besser wirkt. Vor allem ist die auch etwas günstiger vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, zum Zweiten, was ist noch wichtig? In den stationären Therapien sind wichtig, Schwerpunktstationen zu haben. Spezialeinrichtungen sind üblicherweise erfolgreicher als nicht spezialisierte Einrichtungen, auch wenn sie dort eigentlich nur die schweren Patienten, die schwerkranken Patienten behandeln. Medikamentöse Begleittherapie ist ein Thema, vor allem Olanzapin ist hier zu nennen. Und ganz wichtig ist am Übergang das Case-Management. Nicht zwischen stationären und ambulanten Phasen sind oft Lücken und die Patienten entwischen uns dann sozusagen und werden dann einfach nicht gesund, weil wir sie nicht lang genug kontinuierlich betreuen. Ja, jede Einrichtung hat halt ihre Konzepte, wir haben halt auch eines, das ist dann halt, das heißt dann halt Wiener Therapiekonzept. Das baut sich, und das ist jetzt nichts, was... Das ist eigentlich ganz klassisch für die Kinder- und Jugendpsychiatrie, nicht? Sie haben Ärzte, die sich mit den Patienten beschäftigen, zur Abklärung, zu Gesprächen, zur Pharmakotherapie und zum Case-Management. Sie haben Bezugspflege, die hier hereinkommt. Sie haben Psychologie, die hereinkommt zur Diagnostik, aber auch zur Begleitung. Sie haben Diätologen, die die Ernährungsberatungen machen. Sie haben begleitende Therapien wie Körpertherapie, Ergotherapie, Musik- oder Kunsttherapie. Also auch das sind Standards. Sozialpädagogik spielt eine Rolle, vor allem im stationären Setting, und Psychotherapie im Einzel- und im Gruppenkontext, analytisch wie auch kognitiv-verhaltenstherapeutisch, sind wichtig und sinnvoll. Und die Sozialarbeit verlinkt uns auch hier in die Bereiche außerhalb des Systems. Und die Eltern und die Familie werden ebenfalls intensiv betan mit Aufklärung, Education, Interaktionsdiagnostik zwischen den Familienmitgliedern, Familiendiagnostik des ganzen Systems, Stützung der Eltern und Familientherapie im eigentlichen systemischen Sinn. Also ein viel zu tun. Bei der Bulimie sieht die Sache etwas anders aus, nicht ganz, aber etwas anders, sehr stark ambulant orientiert, nicht stationär. Stationen brauchen Bulimie-Patienten in Ausnahmefällen. Sie sind durch Beratungen und vor allem geleitete Selbsthilfe sowie Verhaltenstherapie, aber auch interpersoneller Therapie nachweislich gut heilbar, haben eine sehr gute Prognose. Die medikamentöse Therapie hat hier auch einen Stellenwert. Das ist eine Studie, die wir auch in Wien gemacht haben, eine Studie mit 155 Patienten, die bulimisch waren, zwischen 16 und 35 Jahre alt. Und wo wir mit einem relativ simplen, über mehrere Wochen anhaltenden, interaktiven, internetbasierten System eine Reduktion der Heißhungeranfälle und des Erbrechens auf 50% gewährleisten konnten, was, wenn man mit diesen Patienten arbeitet, eine gigantische Steigerung der Lebensqualität bedeuten kann. Wenn sie nicht mehr täglich zweimal, sondern nur täglich einmal Erbrechen oder Heißhungeranfälle haben, dann ist das ein riesiger Unterschied. Und das Schöne, auch nach 1,5 Jahren waren diese Daten stabil. Nämlich für 70% der Fälle wurden von dieser Therapie symptomfrei. Bei der Binge-Eating-Störung, auch ein Büchlein, Christopher Fairbairn ist so der weltweit wichtigste Mensch in diesem Gebiet, da ist die Therapie ähnlich wie bei der Bulimie, also auch mit Selbsthilfe, mit verschiedenen manualisierten Therapien. Allerdings muss man sagen, die Erfolgsrate bei der Binge-Eating-Störung ist weitaus geringer, weil auch der Gewichtszuwachs, den man mit erfolgreicher Therapie aushalten muss, ist einfach zu benennen. Es ist nicht möglich, die Heißhungeranfälle aufzugeben und gleichzeitig auch noch abzunehmen. Nicht? Die Patienten möchten immer gerne für Gewicht abnehmen, aber dann werden sie ihre Heißhungeranfälle nicht los. Also man verliert eigentlich nicht viel Gewicht während einer solchen erfolgreichen Therapie. Gut, ich fasse das zusammen, was die Adoleszenten betrifft. Es gibt eine ganze Reihe evidenzgesicherter Therapien, die sind auch niedergelegt in verschiedenen Guidelines, die alle im Internet frei verfügbar sind. Es gibt verschiedene in Erprobung befindliche Verfahren, wie zum Beispiel medikamentöse Therapien, die man begleitend einsetzen kann zur Psychotherapie. Es gibt interessante Fallstudien, die uns immer wieder weiterführen. Meine Lieblingsstudie ist die Musiktherapiestudie von Gertrud Katja Loos. Wenn Sie mal hineinschauen möchten in die Behandlung einer Therapie, dann ist das beste Buch, das ich kenne. Die ist leider schon verstorben, aber sie ist ein wunderbares Buch, wo ein ganz genauer Verlauf einer Therapie über etwa 300 Seiten dargelegt ist. Die wenigsten Therapeuten lassen sich so genau in ihre Arbeit hineinschauen. Die Einflussnahme auf den biologisch wirksamen Hungerzustand ist sowohl bei Magersucht als auch bei Bulimie ganz wichtig, weil die zwischengelegten Hungerphasen oder die massiven Hungerphasen bei der Magersucht sind einfach sehr biologisch wirksam und halten den ganzen Zyklus und das ganze Ding aufrecht. Wichtig ist das Kontinuum, wie schon gesagt, zwischen Ambulanz, Tagesklinik, stationär und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück. Natürlich die Kooperation mit den verschiedenen Partnern in diesem ganzen Therapiesystem. Multimodal und Kombinationen aller Art, die irgendwie einen Sinn erscheinen lassen. Also da soll man durchaus auch Dinge ausprobieren, die vielleicht nicht unbedingt im Lehrbuch stehen. Ja, der intensive Elternbezug ist noch wichtig, Einbezug, damit die Kinder aus der Entwicklungssackgasse herauskommen. Der Motivationsaspekt ist uns wichtig, weil die Patienten wirklich oft sehr gering motiviert sind. Mindestens ein Drittel haben also gar keine Motivation zur Behandlung am Beginn, wenn sie aufgenommen werden müssen. Das ist sehr schwierig, sie dann zu behandeln. Ja, die Funktionen von Störungen. Selbstwert ist das Thema. Ja, Ressourcenorientierung natürlich von Selbsthilfe. Und Geduld und langer Atem ist, glaube ich, ganz entscheidend, vor allem in der Magersuchtstherapie. Wenn man den nicht hat, sollte man diese Patienten lieber nicht anrühren, weil dies dauert Jahre, mitunter Jahre. Nicht die mittlere Behandlungsdauer liegt bei 5,5 Jahren weltweit. Anorexie zu kriegen, heißt, dass man dann, wenn sie gut vorbeigehen soll, wirklich mit mehreren Jahren Behandlung rechnen muss. Das wissen die Patienten am Anfang meistens nicht, weil die glauben, nach 2 Wochen können sie eh wieder nach Hause gehen und das war's dann. Die Gruppe Martina Tizuan in Wien hat vor fast 10 Jahren zusammen mit dem Kollegen Wanschert an der Sozialpsychiatrie eine sehr, sehr spannende Studie gemacht, was die Belastung der Eltern durch die Störung, Essstörung bzw. Schizophrenie betrifft. Und sie haben untersucht, welche Belastungsfaktoren die haben. Die sind extrem vergleichbar. Sie sind zwar unterschiedlich, aber der Belastungslevel, den sie haben, ist gleich hoch, wie wenn man eine psychotische Patientin zu Hause als Jugendlichen hat. Und es gibt sogar Beispiele, wo die dann noch sogar höher liegen. Also zum Beispiel das Problem mit den Rückfall, also Problems caused by relapses or crisis, diese Angst auch und die Probleme, die mit dem Rückfall zu tun haben, dass dann wieder das Ganze von vorne losgeht, ist für die Patienten, also für die Eltern eine Belastung und auch die große Enttäuschung, dass diese Störung manchmal doch einen sehr chronischen Verlauf nimmt und man hätte das gerne also viel, viel früher und da haben psychotische Patienten und anorektische Patienten einen ähnlich hohen Grad der Belastung. Das haben wir zum Anlass genommen, hier in Wien nunmehr gerade eben letzte Woche begonnen, ein Großprojekt zu starten mit der Hilfe des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger, der das finanziert, das sogenannte SACCID-Projekt, es steht eh unten die Homepage, SACCID.at, wenn Sie dort nachschauen möchten. Da geht es um Unterstützung von Eltern und Angehörigen von Patienten, die jugendlich sind und eine Essstörung haben. Ist für ganz Österreich vorgesehen und ja, hat eine hübsche Homepage. Und momentan, das Ganze ist natürlich beforscht und daher haben wir das randomisiert kontrolliert gemacht und haben 2 Interventionsgruppen, eine Workshop-Gruppe und eine internetbasierte Unterstützungsgruppe. Also beide Varianten sind hier zur Verfügung und dazu noch die übliche Kontrolle bei anderen Institutionen. Ja, das beginnt gerade für 10- bis 17-Jährige. Jederzeit melden Sie sich, schreiben Sie uns ein E-Mail. Wir freuen uns über Teilnehmer. Es ist ja noch nicht so bekannt, weil es gerade begonnen hat. Leitlinien sind viele, wie schon gesagt, für alles Mögliche, also für die Gesamttherapie, für Psychopharmakotherapie haben wir schöne Leitlinien zusammengestellt. Das ist alles recht rezent, alles zu finden. Das möchte ich noch unbedingt erwähnen, weil das vergessen wir immer. Es gibt ja auch politische Aspekte dieser Erkrankungen und ihrer Therapie. Hier hat die Academy for Eating Disorders in Amerika, die größte Selbsthilfevereinigung ist mit mehreren tausend Mitgliedern, so etwas mal formuliert vor einigen Jahren und wir haben das für die österreichische Gesellschaft auch übernommen. Es haben Patienten eben Rechte auf Information, Diagnostik, vollfinanzierte und leicht zugängliche spezialisierte Therapie. Das ist nicht einfach nur ein Scherz oder so, das ist ein Recht. Und die sollten die Verantwortlichen das dann auch anbieten, also wir inklusive natürlich, aber auch die Politik ist hier gefragt. Sichere und informierte Behandlungsstandards sind wichtig und die Angehörigen haben ebenfalls ein Recht, nämlich das als eine Behandlungsressource gesehen zu werden und nicht als die Verursacher einer Störung und haben ebenfalls das Recht auf Hilfe und Aufklärung. Da gibt es auch Unterstützungserklärungen, die Sie unter dieser Homepage finden können. Und wenn Sie es noch weiter interessiert, wir machen jetzt im März das 7. zweitägige Symposium zu diesen Themen Essstörungen bei unserem AKH im Hörsaal A. Das Programm ist, glaube ich, nächste Woche fertig für dieses Act. Kommen ganz tolle Leute aus England und Österreich. Ich konkludiere mit diesem Dia. Es gibt nur geringe Veränderungen in der Klassifikation der Essstörung mit Erscheinen des DSM-5. Das kommt 2013, ist in Amerika, kommt ohnehin erst 2016 oder so nach Österreich, in der ICD-11 wahrscheinlich. Die Epidemiologie wird in Österreich erst jetzt repräsentativ und landesweit beforscht. In der Ursachenforschung, denke ich, sind neue Modelle, wie zum Beispiel das vorgestellte Gen-Umwelt-Interaktionsmodell, vielversprechend. Neue Verfahren sind wirksam, wie zum Beispiel internetbasierte Verfahren, die leider in Österreich nicht finanziert werden, weil die Krankenkasse nur Face-to-Face-Behandlung bezahlt. In Holland ist das längst Standard. Die empirisch geprüften Therapien werden in rezenten Leitlinien mehrfach umfassend dargelegt. Die Versorgungslage nochmal in Österreich ist unzureichend. Politische Maßnahmen sind notwendig und weitere Informationen auf dieser Homepage. Vielen Dank.